Hallo liebe Darts-Freunde und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe deines Darts-Podcasts. Ich bin Max.
Und ich bin Lars und in diesem Podcast soll es allgemein um das Thema Darts gehen, um Ereignisse der Vergangenheit, historische Ereignisse und natürlich auch die aktuellen Themen. Wir wollen gegebenenfalls auch Tipps an euch geben und oftmals beschäftigen wir uns auch mit speziellen Schwerpunktthemen, die wir halt hier behandeln wollen.
Ja, und gerade heute wollen wir nochmal für die erste Folge, also unsere Pilotfolge quasi, darauf zu sprechen kommen, wer wir eigentlich sind, woher wir uns kennen, was bei uns dazu geführt hat, dass wir das hier überhaupt alles machen. Wie gesagt, uns vorstellen, euch näher bringen, was in letzter Zeit in der Dartswelt abgegangen ist und was jetzt in naher Zukunft ansteht. Und für speziellere Themen haben wir dann in den nächsten Folgen natürlich ein bisschen mehr Zeit.
Erstmal zu unseren Personen. Ich bin Lars und wie bereits gesagt, ist mein Freund und Podcast-Kollege sozusagen Max. Und wir haben uns damals beim Studium kennengelernt. kennen und lieben gelernt sozusagen.
Ja, natürlich, kennen und lieben, definitiv.
Und haben da entdeckt, dass wir uns beide eigentlich für Darts interessieren. Wie kam es bei dir dazu?
Ja, ich habe ganz klassisch angefangen, glaube ich, wie viele, glaube ich, aus unserem Alter. Wir sind ja beide 21 beziehungsweise 22. Es fing vieles bei mir an, tatsächlich mit dem WM-Finale 2007. Wie auch zum Beispiel bei Max Hopp, ja, der das immer wieder auch betont. Und was für mich bis heute das beste Spiel aller Zeiten gewesen ist, und das wird auch immer so bleiben, einfach weil ich damit meine Liebe zu diesem Sport kennengelernt habe oder. Und dann habe ich mir ganz plump einfach ein altes E-Dartboard oder ein relativ verbrauchtes, billiges E-Dartboard zugelegt und habe dann da die ersten Pfeile geworfen. Dann schlief das so ein bisschen ein irgendwie über die nächsten Jahre, aber verfolgt habe ich den Sport und die PDC geht natürlich weiterhin. Und dann kam es vor 5 Jahren oder so, glaube ich, kam es nochmal zu einem richtigen Aufflammen der Liebe, sage ich mal. Und dann habe ich mir mein erstes Steel-Dart-Board und die ersten Steel-Darts zugelegt und ja, dann nahm das Schicksal seinen Lauf.
Ja, wie Max gerade schon gesagt hat, ich glaube, viele beginnen mit dem E-Darts. Also, dass man irgendwo noch eine. Also, bei mir war es so, ich habe tatsächlich Darts echt erst, also öfter mal gesehen. Lief ab und zu einfach mal bei uns. Aber wirklich erst richtig verfolgt, eigentlich ab 2012, ab der WM. Und da war natürlich auch der große Name und auch damals der große Favorit Phil Taylor, der aber relativ früh ausschied. Und auch ich hatte eben, oder beziehungsweise mein Vater irgendwie zu Hause noch schon ein leicht lediertes E-Dart-Board rumliegen. Und da habe ich dann irgendwann mir Pfeile gekauft und ein bisschen drauf geworfen, bis tatsächlich irgendwann die 20 und die Triple 20 und so weiter, auch wenn ich natürlich noch nicht besonders gut war, ab und zu trifft man sie dann doch mal, völlig beschädigt war und teilweise die Pfeile gar nicht mehr gehalten haben. Und dann habe ich mir tatsächlich aber auch ein Steel-Dart-Board gekauft. Allerdings habe ich vorhin tatsächlich zufällig ein Bild gesehen und habe gemerkt, dass ich die ersten Monate wahrscheinlich aber immer noch mit den E-Darts oder mit den Soft-Darts geworfen habe, die eigentlich für mich viel zu leicht sein dürften.
Ja, das ist ja sowieso immer das Problem mit dem Gewicht der Pfeil, aber da werden wir sicherlich später oder zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt sicher auch nochmal zu sprechen kommen.
Das denke ich auch.
Lustige Story noch nebenbei. Ich habe tatsächlich immer noch ein Bild im Kopf, wo ich damals auf der alten E-Dart-Scheibe prahlen wollte und tatsächlich einfach 10, 20 Bilder davon gemacht habe, wie ich die Darts einfach ins Triple 20-Segment gesteckt habe und alle drin und gesagt, oh ja, super. Und weil ich mir damals nie gedacht hätte, dass man tatsächlich mal irgendwann 180 werfen kann. Aber das ist ja gut, das kam dann mit der Übung.
Gut, zumindest hast du gewusst, dass die Triple 20 das Ziel ist und nicht das Bullseye.
Naja, immerhin.
Ja. Wobei im E-Darts-Bereich ja auch nochmal teilweise ein bisschen anders gehandhabt. Was macht für dich Darts aus?
Ja, das ist eine gute Frage. Also diese Faszination, wie gesagt, mit dem WM-Finale 2007, da ja, die Faszination kam durch diesen merkbaren psychischen Druck, glaube ich. Und weil mich einfach von Anfang an fasziniert hat, wie diese Spieler sich auf ein Feld, so klein es doch scheinen mag, fokussieren können und da ja, über 2,37 Meter einen Pfeil reinwerfen können, wo hinter ihnen 120.000 Leute ausrasten gefühlt. Und ja, diese Kombination aus Kopfrechnen, was ja auch ein großer Teil ist, und
Konzentration. Da passiert ja auch doch da ein oder andere Mal ein teilweise auch schwerwiegender Fehler so.
Definitiv, definitiv. Und ja, wie gesagt, Kopfrechnen und fokussieren und dem Druck standhalten, das hat mich von Anfang an am Darts fasziniert. Ja. Wie war es denn bei dir?
Ja, also im Prinzip ist es, glaube ich, wirklich, dass diese Kontraste, ich meine, die Walk on Girls haben wir jetzt nicht mehr, aber auch die gefallen einem pubertären Jungen natürlich irgendwo.
James Wade hat immer noch sein Walk on Girl.
Das stimmt, James Wade hat sein Walk on Girl noch. Für die, die es jetzt nicht wissen, James Wade und ein ehemaliges Walk on Girl sind verheiratet. Ich werde jetzt auch gleich mal gucken, wie dieses Walk on Girl heißt. Sammy Marsh heißt es, mir ist es eingefallen tatsächlich.
Super, super.
Es heißt Sammy Marsh und die beiden haben sogar ein Kind. Seit kurzem. James Wade hat sein Walk on Girl noch. Die restliche PDC hat allerdings keine Walk on Girls mehr. Ist vielleicht auch nicht mehr ganz zeitgemäß. Da können wir aber vielleicht auch nochmal drüber diskutieren zu einer anderen Folge. Oder in einer anderen Folge. Nee, ich finde aber auch, dass dass dieser Kontrast einfach zwischen im Prinzip Mentalsport, ob übrigens Dartsport ist, da werden wir eben, das ist auch eine Frage, glaube ich, die sich durch diesen Podcast ziehen wird, beziehungsweise die wir auf jeden Fall nochmal als Schwerpunktthema haben werden. Auch ob Darts vielleicht bei Olympischen Spielen ja, gut aufgehoben wäre. Ja, dieser Kontrast zwischen einfach, wie du sagtest, einem Publikum, was riesig groß ist und hinter Sportlern rumkreischt, singt, die gerade eben sich probieren, möglichst gut zu fokussieren und das halt verrückterweise auch noch schaffen. Und natürlich auch diese ganzen Veranstaltungsorte, also ganz alte historische Gebäude, der Eli Pelli beispielsweise, wo die Weltmeisterschaft stattfindet. Das macht schon ganz schön Reiz aus und schnell erkennt man auch, dass das wirklich Höchstleistungen sind, die da die Spieler, die ja teilweise wirklich nicht den Anschein machen, besonders sportlich oder also zu sein oder auch irgendwie so als Heldenfigur fungieren zu können. Das macht dann doch irgendwie echt Laune. Und ich kenne unglaublich viele, also auch Freundinnen, die sagen, die bleiben da hängen und die finden das total spannend. Und das finde ich echt interessant, dass das, glaube ich, dass Darts wirklich ein Phänomen ist. Und dass eigentlich, natürlich viele haben da Vorurteile, sei kein Sport und so weiter. Aber es fasziniert doch ganz schön.
Definitiv. Und gerade auch Leute, die darauf beharren, teilweise, ja, Dart sei kein Sport und so weiter und so fort, die sind dann die vom Fieber am meisten gepackt werden, wenn sie dann mal ihre ersten drei Darts geworfen haben. Und dann verstehen sie irgendwann die Faszination. Das habe ich also in meinem Freundeskreis tatsächlich schon sehr, sehr oft erlebt, dass Leute gesagt haben, ja, ach, komm, die Dicken da, die da auf der Bühne stehen, ist doch nix. Und dann haben sie selber angefangen zu spielen und zu trainieren und merken eben, dass es eben doch Konzentrations- und Geschicklichkeitssport ist.
Ja. Und ich finde, bei zum Beispiel beim Snooker, da ist alles so ein bisschen zurückhaltender, aber da ist auch irgendwie jedem klar, Alter, das ist unglaublich schwer. Ich krieg beim Billard, also ich persönlich jetzt habe schon öfter mal Billard gespielt, da geht's jetzt vielleicht sogar, aber man weiß, man kriegt nicht mal beim Billard irgendwie eine Kugel halbwegs ins Loch.
Und geschweige denn die nächste zu sich zu stellen.
Ne? So. Das ist ja auch immer. Geil. Ja. Ganz genau. Ja, und dann kommt da so ein Ronnie O'Sullivan um die Ecke und spielt halt eine 147.
Beidhändig.
Beidhändig, ja. Was ein Typ, ne? Aber im Darts, da denken auch viele, dass es halt leicht sei. Und wenn man es dann mal probiert hat, dann, wie du sagst, dann kommt die Faszination. Und im Prinzip fängt die Faszination oder die ganze Show, also es ist ja wirklich eine Show auch, so ein Spiel, ja auch mit dem Walk-On im Prinzip schon an, à la Snakebite. Aber ich finde auch diese ganzen sehr epochalen Walk-Ons, wie zum Beispiel bei einem Taylor oder bei einem MVG, da ist man schon gefesselt im Prinzip und weiß und man hat irgendwie das Gefühl, es geht um richtig, richtig viel. So wie halt bei anderen Sportarten wie Fußball oder so auch.
Jo.
Ja. Der Podcast ist ja nicht das erste, was wir machen. Max, magst du mal ein bisschen sagen, wie wir so, was wir bisher gemacht haben im Bereich Darts und so weiter?
Ja, genau. Ich glaube, wir haben, um mal ganz zeitig anzufangen, ich glaube, wir haben mal bei einem gemeinsamen Freund durch Zufall Darts gespielt, ne?
Ja.
Und dann sind wir da irgendwie ins Gespräch gekommen und dann wuchs die Idee, vielleicht zusammen irgendwas in Richtung Internet zu machen, weil wir uns tatsächlich auch schon mit Websites und Co. ein bisschen separat durch Zufall, ohne voneinander zu wissen, oder beziehungsweise ohne von der Sache zu wissen, beschäftigt haben.
Ja, ich glaube, ja, du hast damals gesehen, dass wir beide irgendwie in der gleichen Facebook-Gruppe sind oder so.
Ja, das kann sein, genau, ja. In irgendeiner Facebook-Gruppe. Und ja, daraufhin haben wir wuchs dann die Idee, weil wir, wie gesagt, beide uns für Darts faszinieren konnten. Und dann haben wir, war relativ Kurzschlussreaktion, glaube ich, damals gewesen, haben wir halt deindart.de gegründet. Unsere gemeinsame Website und haben diese nach und nach immer mehr erweitert und sind auch da noch lange nicht am Ende. Und ja, dann kam halt die Sache, wie bekommen wir jetzt Leute dazu, auf uns aufmerksam zu werden. Und dann kam natürlich das Thema Social Media direkt auf und haben dann angefangen, irgendwann langsam mit Facebook und Instagram vor allem zu arbeiten, bis mir das dann tatsächlich gereicht hat, teilweise, nachdem ich das 500. Mal nach Darts-Tipps bei YouTube gesucht hatte, um mich Gott, weiterzubilden. Ey.
Dieses unerträgliche Video von einer deutschen Fernsehsendung, die nach einem großen Wissenschaftler benannt ist.
Genau. Oder dieses,
kann man nicht sagen, aber.
Naja. Oder das andere Video mit von einer großen deutschen Zeitung, was ungefähr 1 Minute 50 geht. Ach, und meint
ja,
alle.
Das ist ja noch viel schlimmer.
Ja, genau. Alle Darts Geheimnisse aufgedeckt zu haben. Genau.
Und ja, ich hab's probiert, ich hatte dann Dartitis.
Ja, genau. Und nachdem ich mir dann zum 5. oder 6. Mal tatsächlich dann doch wieder eins dieser Videos angeguckt habe, habe ich gesagt, komm, es geht doch besser. Habe mich ein bisschen belesen oder wir uns und haben uns dann ausgetauscht, was wir denn machen. Und mit dem, wir hatten zwar vorher schon 2 Videos, glaube ich, was Darts-Tests waren, aber die Idee aus dem Darts-Tipps-Video, worüber uns bis jetzt zumindest ja die meisten Leute wahrscheinlich kennen sollten, ja, wuchs dann und dann haben wir das einfach umgesetzt und das scheint ja auch ein paar Leuten weitergeholfen zu haben.
Das denke ich auf jeden Fall. Da muss ich auch nochmal bei dir sagen, dass du dich also hast du wirklich ein Ding rausgehauen, fand ich.
Dankeschön.
Und das muss man ja auch sagen, damit ihr auch ein bisschen unseren Background wisst. Wir studieren beide Sport. Und auch aus dem Grund haben wir natürlich probiert, viele Dinge auch auf einer Ebene praktisch zu beleuchten, die wir natürlich aus unserem Studium eben kennen.
Genau, ja, stimmt.
Genau. Ja, unsere Webseite. Was passiert da drauf eigentlich? Oder was ist unser Ziel?
Ja, und unser Ziel. Ich denke, unser Ziel war es von Anfang an, eine große Community zu schaffen, die sich austauschen kann und miteinander interagieren kann, aber auch vor allem den Leuten zu helfen, Einsteigern wie auch Fortgeschrittenen, den passenden Dart-Pfeil für sich zu finden. Und aufgrund dessen haben wir ein ganz, ganz breites Filtersystem angelegt mit, ich glaube, mittlerweile über 20 Filtern oder über 15 Filtern, irgendwie so.
Es sind meines Wissens aktuell über 20 Filter, was ein Dartpfeil angeht.
Ja,
Aber es sind
genau.
noch weit mehr, ja, wie soll ich sagen, Parametern praktisch pro Dartpfeil, anhand denen wir dann eben halt möglichst objektive Aussagen natürlich treffen, für wen es geeignet ist. Denn irgendwie Subjektivität hilft ja da nicht weiter. Also wir sagen nicht irgendwie, das ist unser
Der Pfeil
Lieblingsdartpfeil.
lässt, genau, der Pfeil lässt sich gut werfen. Toll.
Genau, das ist natürlich kompletter Quatsch, sondern wir probieren natürlich zu. Also ihr müsst, also man sollte wissen, so ein bisschen wie man wirft, was man für ein Typ ist, damit wir dann praktisch euch sagen können, okay, guckt mal, der dürfte gut sein für euch. Kann man natürlich immer nicht so ganz hundertprozentig sagen, aber wie gesagt, wir probieren es möglichst objektiv.
Genau, ja, wie es auch meistens in den Darts-Tests, die wir ja dann tatsächlich bei YouTube, wie gesagt, als Videos hochladen, auch versuchen, dass wir halt auf Dinge eingehen wie Durchmesser und Länge und so weiter und so fort und Gewicht natürlich, Schwerpunkt. Die Sachen, die halt wirklich objektiv verwertbar sind und wo jetzt nicht unbedingt unsere subjektive Meinung eine Rolle spielt. Ja, genau, wie gesagt, danach könnt ihr bei uns auf der Website filtern und dann auch ganz bequem zu einem unserer Partner weitergeleitet werden und dort dann direkt euch den Dartpfeil auch zulegen, wenn ihr das gerne wollt.
Wir bauen natürlich da auch immer weiter aus. Also wenn ihr mal auf unserer Seite seid und sagt, oh, da fehlt aber noch eine Menge oder so, das ist ja immer auch ein Prozess, sage ich jetzt mal. Da wir das ja nicht hauptberuflich machen.
Genau.
Gibt uns ein bisschen, also habt ein bisschen Geduld. Wir probieren alles möglich zu verbessern. Aber wenn ihr Kritik habt oder sonstiges, könnt ihr uns natürlich eine Mail schreiben. Entweder über, also an info@deindart, also dein-dart.de. Oder über Instagram, Facebook oder auch YouTube erreicht ihr uns, wobei mein YouTuber ja keine Nachrichten mehr schreiben kann.
Genau, leider
Dementsprechend.
Gottes. Aber ich denke, wer uns erreichen will, der
Der kriegt
findet
das
schon
schon.
Mittel und Wege. Ich glaube,
Genau.
das ist jetzt nicht die große Schwierigkeit.
Genau. Ja, dann sei an der Stelle, glaube ich, genug zur Einleitung gesagt. Max, was gab es in letzter Zeit so in der Dartswelt?
Ja gut, das letzte Major-Turnier liegt noch gar nicht so lange zurück. Natürlich der World Grand Prix mit einigen, ja, ich würde fast sagen, Überraschungen teilweise. Zum Beispiel aus meiner Sicht wieder einen ganz gut aufspielenden Van Gerven, der trotzdem seine Schwierigkeiten hatte. Aber von vornherein will ich natürlich nochmal auf den Modus eingehen, nämlich der World Grand Prix ist das einzige Turnier auf der PDC, wo der Modus Double In, Double Out gespielt wird. Das bedeutet also, dass das Leg nicht nur mit einem Doppelfeld beendet werden muss, sondern auch mit einem Doppelfeld gestartet werden muss. Und so haben natürlich teilweise auch andere Spieler als im Normalfall, sage ich jetzt mal, die über Scoring kommen eher und nicht so eine große Doppelquote haben, die haben dann schlechtere Chancen quasi gegen Spieler, die tatsächlich eine sehr gute und hohe Doppelquote haben und bei denen das Scoring vielleicht nicht ganz so gut klappt.
Ja, das würde ich sagen, war es auch fast, was vielleicht das Finale entschieden hat zwischen Michael van Gerwen und Peter Wright. Oder? Was meinst du?
Ja, definitiv. Wobei man halt sagen muss, dass bei Peter immer das große Problem, dass das gegen Van Gervens Gewinnen im Kopf eine große Rolle spielt, meiner Meinung nach. Aber darauf können wir ja zukünftig nochmal eingehen,
Ja, das
was wir
stimmt.
damit meinen. Ich glaube, du siehst es da ähnlich.
Definitiv. Ich denke, er hat zwar jetzt öfter gegen ihn gewonnen, aber so diesen letzten Schritt auch bei einem Turnier zu gehen, Das scheint noch ein bisschen eine mentale Blockade zu sein. Aber er hätte ihn ja knacken können, so alleine vom Scoring her. Beziehungsweise da hatte da MVG auch nicht sein Bestes, sein A-Game gezeigt. Aber er hat halt dann, je später oder je länger das Match ging, da hat er im Prinzip kein Darts mehr zum Hineinkommen in ein Leg vergeben. Also hat halt das Doppel immer direkt zu Beginn getroffen.
Ja.
Ja gut, es war das vierte Mal, also dass Michael van Gerwen den Darts Grand Prix gewonnen hat. Jetzt war das in diesem Jahr im Prinzip eher erst, also es war jetzt kein super erfolgreiches Jahr von van Gerwen. Das muss man natürlich ein bisschen relativieren, weil es halt van Gerwen ist. Der hat immerhin trotzdem die Premier League gewonnen, die Masters und auch den World Cup mit der Niederlande, also mit Raymond van Barneveld. Raymond van Barneveld. Wie ich sehr gerne sage. Aber trotzdem für seine Verhältnisse ja dann doch eher ein durchwachsenes Jahr und es war keine optimale Dominanz. Meinst du, der ist jetzt wieder in der Spur, so einen knappen Monat, anderthalb Monate vor der WM?
Naja, ich tue mir da immer ein bisschen schwer, weil auch, also wie du schon sagst, das Jahr war für die Ansprüche und für auch die Leistungen eines Michael van Gerwen in den letzten Jahren, war es definitiv mit Abstand nicht sein bestes Jahr. Und ich denke aber, zum Teil liegt es vielleicht an seinen Leistungen, aber zum anderen Teil natürlich zeigt es auch, wie dicht die Weltspitze jetzt momentan wieder zusammengerückt ist im Laufe des letzten Jahres. Und dass da jeder, der in das Turnier geht, von den Top 10, Top 12 Leuten das Turnier auch gewinnen kann. Wobei man aber sagen muss, man hat ihm auch meiner Meinung nach in vielen Spielen angesehen, wie unzufrieden er mit seiner eigenen Leistung ist. Obwohl er immer noch gute Leistungen gebracht hat eigentlich, aber halt nicht die wir von der Michael van Gerwen gewöhnt sind.
Genau.
Nichtsdestotrotz hat er natürlich das Finale dann im Endeffekt an sich gerissen, obwohl für mich gerade in den ersten Sätzen Peter Wright besser gespielt hat.
Ja.
Und damit hat er dann gezeigt, dass er trotzdem immer noch gewinnen kann. Wobei das Problem, was ich vorhin angesprochen hatte, dass Peter Wright mit dem Siegen gegen van Gerwen hat, ist meiner Meinung nach ein bisschen ähnlich oder ein bisschen damit zu vergleichen, wie Michael van Gerwen in eine WM geht. Er ist jetzt in den letzten 5-6 Jahren tatsächlich immer als Top-Favorit gestartet und hat auch in Anführungszeichen nur zweimal die Championship holen können.
Willst du sagen, er ist nicht der Favorit? Und wer ist er? Gary Anderson?
Also ich will ja sagen, dass ich letztes Jahr schon zum Grand Prix oder sogar zum World Matchplay, glaube ich, Rob Cross als Weltmeister predicted habe. Da haben wir tatsächlich noch einen Chatverlauf von damals. Das
kann ja jetzt jeder sagen. Ja, wir haben noch einen Chatverlauf. Der hat ja auch zwischenzeitlich schon perfekt gespielt eigentlich. Und dann, weiß nicht, dann ist er in irgendeinem Halbfinale rausgegangen. Ich weiß gar nicht mehr, war das auch der Grand Prix? Nee, ich glaube nicht. Es dürfte wahrscheinlich der Grand Slam gewesen sein, oder?
Ja, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher.
Und dann dachte ich, er könnte den Schritt nicht machen, aber ja.
Tja.
Also meinst du, Rob Cross hat theoretisch, also der wird wieder top da sein?
Ich finde, er wird wie letztes Jahr zu sehen war, obwohl es halt letztes Jahr sein erstes Jahr war und er nichts zu verteidigen hatte, wird er, während es Richtung Ellipelli geht, immer besser.
Ja, das denke ich auch.
Vielleicht mit Ausnahme des Grand Prix jetzt, aber ansonsten eigentlich, ich tue mir immer ein bisschen schwer, auf einen Favoriten festzulegen. Natürlich ist ein MVG immer dafür gut. Er kann auch, tatsächlich ist er, glaube ich, der Einzige, dem ich zutrauen würde, jedes Spiel zu Null zu gewinnen. Tatsächlich, egal wen.
Ja.
Und
aber es ist halt dieser Satzmodus, der ist halt, das ist
genau,
halt, nicht,
genau,
ist
das
halt,
ist halt,
es tut halt seiner, also es belohnt halt seine Konstanz nicht.
Genau, das ist das große Problem. Ne? Das ist
quasi
der einzige Modus, in dem alle anderen eine Chance gegen van Gerwen haben.
Ja, und zwar sogar auch van Gerwen, der Weltklasse spielt.
Genau.
Ich glaube, eine Aussicht auf die WM, die machen wir in den zukünftigen Folgen nochmal. Oder auch auf YouTube auf jeden Fall. So, und dann gab es ja im Viertelfinale vom Grand Prix diesen Streit, sag ich jetzt mal, oder diese Auseinandersetzung nach dem Spiel zwischen Gary und Daryl Gurney. Was war da so deine Meinung oder wie hast du das gesehen? Oder für alle die es nicht mitbekommen haben, kannst du ja nochmal kurz zusammenfassen.
Ja, es ging glaube ich darum, dass Gary Anderson Daryl Gurney vorgeworfen hat, hinter ihm gequatscht zu haben während seiner Würfe oder irgendwas erzählt zu haben oder wie auch immer. Und ich muss sagen, ich habe das Spiel nicht live gesehen, ich habe es mir nur im Recap nochmal angeguckt und vorher halt über Social Media erfahren, was da vorgefallen sein soll. Das Ding ist, so wie ich es erst wahrgenommen habe, habe ich mir gedacht, was geht denn da ab, hä? Und die Bilder auch, die sprachen eine völlig andere Sprache als das, was ich dann im Video gesehen habe. Nämlich, es wurde ja gesagt, dass Daryl Gurney halt piss off sagte, also sowas wie verpiss dich zu Gary Anderson.
Ja.
Die Gestik sprach aber für mich dann eine ganz andere Sprache. Er hat halt gesagt, er will das dann nicht auf der Bühne klären, sondern dass die beiden sich dann hinter der Bühne nochmal treffen. Und wie auch immer, ich glaube, Gary Anderson hat sich jetzt mittlerweile dann auch schon dafür entschuldigt. Ja. Oder ähnliches, oder das richtig gestellt.
Ich glaube, quasi. Ich glaube, die beiden sind, ich habe da jetzt gar nicht mehr so viel von gehört, aber ich glaube, das Ganze ist wieder entspannter. Also, soweit ich weiß, hat da Gary Anderson auch, war da auch mehr enttäuscht über seine eigene Leistung, beziehungsweise darüber, dass er das Spiel halt verloren hat.
Ja, genau.
Ja, ich sag mal, Gurney sagte direkt danach, dass er Gary gemeint habe, er hätte hinter seinem Rücken was gemurmelt. Allerdings habe er sowas in seiner ganzen Karriere und in keinem Spiel jemals gemacht. Das wäre praktisch nicht seine Art. Ich kenne jetzt auch keinen Ausschnitt. Es gibt ja Spieler, die dafür berühmt sind. Hier.
Justin Pipe!
aber hier, ich stehe auf dem Schlauch, wie heißt der Kerl, der gegen Adrian Lewis mal gespielt hat, hier, wo dann Adrian Lewis von der Bühne gegangen ist? Peter Manley. So einer macht es dann halt auch wirklich, um jemanden abzulenken. Zumindest macht er das den Anschein. Gurney meinte eben, das würde ihm total widerstreben. Und halt auch, dass er sehr enttäuscht sei, dass er ein großer Gary Anderson-Fan eben sei und er nicht wisse, warum er sowas über ihn denkt. Aber ich hatte auch das Gefühl, Gurney hat dann einfach gesagt, hier runter mit dir, und hat ihm dann ja auch das Zeichen gegeben, ich komme gleich hinterher, wie du es eben sagtest.
Genau.
Und wir klären das dann unten. Und das fand ich eigentlich fair und das fand ich eigentlich total die richtige Lösung. Es war nämlich, fand ich, keine große Würze drin. Also ich hatte nicht das Gefühl, was viele geschrieben haben, dass es da jetzt mega der Streit war oder mega Ausraster gewesen sei, von keinem von beiden eigentlich. Also
ja, genau, also wie gesagt, das ja. Wurde für mich von den Medien, sage ich jetzt mal, mehr gepusht und dazu aufgebauscht, als das, was dann tatsächlich auf der Bühne abgegangen ist.
Genau. Na gut, das war das eine, was natürlich ein bisschen bewegt hat aktuell. Das andere war eine Aussage von Phil Taylor. Es gäbe aktuell nur 3 Weltklasse-Spieler, und zwar Michael van Gerwen, Gary Anderson und Adrian Lewis. Also ich sag mal, dass MVG und Gary Anderson Weltklasse-Spieler sind, vor allem in der aktuellen Saison, die ja von Gary Anderson wirklich unfassbar gut war. Glaube ich, das steht nicht zur Debatte. Adrian Lewis, für dich ein Weltklasse-Spieler?
Jein. Also war er schon, hat dann aber, ja, ich weiß gar nicht, zu welchem Zeitpunkt das war, irgendwo den Eindruck gemacht, als dass er sich jetzt von seinem Talent tragen lassen will, so wie er ja auch schon öfter mal in der Kritik stand, quasi.
Genau.
Und hat für mich auch so ein bisschen, ja, dann auch sein, so sah es, macht es zumindest den Anschein, seinen Lebensstil schleifen lassen, denke ich mal. Also es wirkte, als ob er einfach nicht mehr konsequent trainierte, nicht mehr unbedingt eventuell an seiner Fitness arbeitete oder eben halt Sachen tat, dass es da die kontraproduktiv der Fitness bezüglich sind. Und so hat sich der Weltklasse-Spieler, der vor 3 Jahren gewesen ist, zu einem durchschnittlichen, oberen durchschnittlichen Spieler entwickelt, meiner Meinung nach. Ich bin aber natürlich der Meinung, dass er vom Talent her definitiv dazu in der Lage ist, nochmal an vergangene Tage anzuknüpfen, zumal er auch noch nicht der Allerälteste ist.
Genau, so denke ich, ist es auch. Ich denke, er ist halt auch ein sehr mentaler Kerl. Wenn es bei ihm nicht läuft, wenn er unzufrieden ist, dann verliert er so ein bisschen den Fokus. Der eine Ausraster, wo ich auch wirklich fand, dass es vom Gegner, also da hat der Gegner ja auch ein bisschen über ihn gelacht, darüber, dass er sich daran gestört hat, dass er, glaube ich, ziemlich dicht an ihm stand. Also er hat ihn halt gestört und hat sich dann darüber auch ein bisschen lustig gemacht. Und dass dann Adrian Lewis austickt, kann ich auch ein bisschen verstehen, weil ich glaube, dass er einfach ein sehr sensibler Typ ist. Aber da muss er natürlich einfach Profi genug sein. Und das bezieht sich halt auf alles, was den Fokus halten angeht im Prinzip. Und jetzt ist Darts nun mal 95% mental wahrscheinlich, wenn es dann auf der Bühne stattfindet zumindest. Oder vielleicht sogar mehr, wer weiß. Die einen sagen so, die anderen so wahrscheinlich. Aber vor allem, wenn Phil Taylor sagt, der würde alles dominieren, wenn er sein Potenzial ausschöpft, dann finde ich, also ja klar, natürlich ist für mich auch ein Weltklasse-Spieler. Ich mag Adrian Lewis auch, muss ich sagen. Aber er schöpft, also aktuell wird es ja wieder besser, aber er schöpfte ja lange sein Potenzial nicht aus. Und ich finde, das kannst du dann über den Peter Wright auch sagen, wenn der dieses Siegergehen noch hat, also sein Potenzial in der Hinsicht ausschöpft, dass er dann alles dominieren wird, heißt, ich finde es schon Quatsch. Also ich bin schon der Meinung, dass wir aktuell deutlich, deutlich mehr Weltklasse-Spieler haben.
Das definitiv, genau. Darauf wollte ich auch zurückkommen nochmal. Nicht ja nur über die Aussage, dass halt Adrian Lewis einer der Weltklasse-Spieler ist, sondern aber auch, dass es nur 3 aktuelle Weltklasse-Spieler gab oder gibt.
Das ist Genau,
wie ich vorhin schon gesagt habe, die Weltspitze ist so extrem zusammengerückt von den ersten Top 10, Top 12, vielleicht sogar Top 16, lässt sich drüber streiten, kann tatsächlich jeder jeden schlagen an einem vernünftigen Tag.
Genau.
Und die
hier weiterhin platziert sind, können, wenn sie mal einen Top-Tag haben, halt auch einen aus den Top-Rängen gefährlich angreifen, sage ich mal.
Zumindest. Genau. Das kommt ja noch dazu, dass der generelle Durchschnitt deutlich, deutlich ansteigt.
Ja. Genau. Gut, jetzt am 25. Oktober bis zum 28. Oktober geht der European Darts Championship oder die European Darts Championships. Das ist jetzt sozusagen die Europameisterschaft des Darts. Der Name trügt vielleicht ein bisschen, weil das auch Leute gewinnen können, die keine Europäer sind. Wie zum Beispiel 2012 Simon Whitlock, beziehungsweise nur Simon Whitlock, sonst hat es keiner gewonnen, der nicht aus Europa kam. Ich sag mal kurz, wer alles da teilnimmt. Das sind die Top 16 der Order of Merit, die sind gesetzt, also beziehungsweise qualifiziert. Dann nehmen die besten 8 der Pro Tour Order of Merit teil, allerdings nur, also die besten 8, die sozusagen nicht über die Order of Merit qualifiziert sind. Und genauso geht es auch den Top 7 der European Tour Order of Merit. Ja. Und darüber hinaus nimmt dann auch noch der Gewinner der Scandinavian Darts Corporation Pro Tour eben teil. Ganz genau.
Ja, gut. Genau, das sind ja dann jetzt die Turniere, die noch anstehen. Unter anderem, wie gesagt, das European Darts Championship. Und dann zusätzlich noch als Generalprobe quasi vor der WM die Players Championship Finals, wo aber die Qualifikation ja ein bisschen komplizierter geregelt ist, deshalb gehen wir da jetzt nicht genauer drauf ein. Genau, und in dieser Woche fanden tatsächlich noch Players Championship Events statt und dazu hast du jetzt, glaube ich, noch ein paar Daten.
Ja, und zwar haben die Players Championship 21 und 22 in Barnsley stattgefunden. Und es waren unter anderem auch die Deutschen Gabriel Clemens, Robert Marjanovic, Max Hopp und Martin Schindler dabei. Und teilweise haben die auch richtig, richtig gute Leistungen gezeigt. Beim Players Championship 21 kam Martin Schindler bis ins Halbfinale und unterlag da erst Chris Dobie mit 6-4. In der Runde davor hat er zum Beispiel, beziehungsweise in der Runde davor hat er Menzo Suljovic geschlagen, ebenfalls mit 6-4. Also das war echt eine ganz, ganz, ganz starke Leistung von Martin Schindler, der sowieso aktuell wirklich richtig, richtig gut spielt und auch nochmal ein neues Level erreicht hat, würde ich sagen, oder?
Definitiv, definitiv. Also für mich momentan vielleicht sogar der beste Deutsche, weil er für mich, was Konstanz angeht, noch ein Tick vor Max Hopp momentan sich befindet. Aber ich hoffe ja, dass die beiden sich ja gegenseitig immer weiter zu neuen Leveln pushen.
Und vielleicht dann die Mega-Leistung bei World Cup. Ich will jetzt keinen Druck aufbauen.
Genau, aber genau.
dass Deutschland da vor allem immer zeigt, dass sie so, was die Stärke dann von zwei Spielern angeht und so, echt zu viele in der Lage sind.
Weil sie halt im Team funktionieren. Das hat man dieses Jahr, denke ich, beim World Cup ganz gut gemerkt. Aber ich denke, das diskutieren wir noch mal in einer anderen
absolut, absolut.
Ausgabe.
Genau. Weiterhin hat auch bei diesem Players Championship 21 Gabriel Clemens Rob Cross geschlagen. Wieder 6-4. Das scheint sich so ein bisschen durchzuziehen. Danach Jason Cullen geschlagen. 6-4. und dann hat er eben gegen Martin Schindler gespielt und da dann logischerweise unterlegen. 6-2. Der Robert Marjanovic, der war auch dabei, hat allerdings in der ersten Runde verloren. Wobei er auch gegen den tatsächlich aktuell wirklich sehr, sehr guten Jeffrey de Swaan spielen musste. Am Tag darauf, am 21. War dann eben das Players Championship 22. Da war dann auch Max Hopp dabei. Und Max Hopp hat zum einen Scott Taylor besiegt, zum anderen aber auch Dave Chisnell. Das heißt, es war auch eine richtig, richtig, es war auch eine starke Leistung von Max Hopp bei diesem Players Championship. Dave Chisnell, muss ich ja sagen, erinnert mich, also finde ich erstmal super cool, erinnert mich aber auch immer ein bisschen an die Zeichnungen und Karikaturen von Loriot. Also es ist uns letztens wie Schuppen vor den Augen gefallen, als ich hier mit meinen Mitbewohnern Darts gesehen habe. Ich weiß nicht, guckt euch mal an, wie Loriot Menschen gemalt hat. Die sehen aus wie Dave Chisnell. Deswegen, also ich bin dafür, dem da dementsprechend auch den Spitznamen Loriot zu verpassen. Aber ob sich das durchsetzen wird, ist die Frage. Gegen Jan Decker ist Max Hopp dann in der Runde der letzten 32 rausgeflogen. Und Martin Schindler verlor direkt in der ersten Runde. Also das Players Championship 22 war von ihm dann nicht mehr ganz so stark. Da hat er allerdings auch gegen Ian White spielen müssen, der vor allem also ohne Publikum wirklich teilweise extremst gute Leistung bringt. Ja. Johnny Clayton hat dann dieses 22. Players Championship übrigens gewonnen. Ich habe gar nicht gesagt, wer das 21. gewonnen hat, ne? Das war Christoph Ratajski. Der hat es.
Ja, gut, alles klar. Dann haben wir das, was in letzter Zeit so vorgefallen ist. Okay, was in letzter Zeit so abgegangen ist, ja, dann damit auch abgearbeitet. Wir sind vorhin noch auf die kommenden Turniere eingegangen. Dabei hatte ich aber allerdings vergessen, ist mir gerade aufgefallen, den Grand Slam of Darts noch zu erwähnen, der ja quasi die letzte Generalprobe vor der WM darstellt. Und der Wettbewerb zeichnet sich dadurch aus, dass natürlich neben den PDC-Spielern, die gesetzt sind, auch tatsächlich BDO-Spieler teilnehmen dürfen. Ich glaube aber, dazu quatschen wir dann nochmal, wenn der Grand Slam vor der Tür steht.
Das würde ich auch sagen, auch prinzipiell zu den ganzen Neuerungen auch für die WM, auch bezüglich jetzt BDO-Spielern und Frauen.
Frauen.
Unterhalten wir uns bei einem der nächsten Podcasts und auf YouTube oder so.
Da schauen genau, wir mal definitiv.
Von anders zu. Ich würde sagen, das war's. Max, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, wie immer. Schön, dich zu hören. Mit dir. Natürlich. Gleichfalls kann ich nur zurückgeben.
Oh, mein Herz schmilzt. ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und vielen Dank, dass ihr alle uns oder viele von euch uns wahrscheinlich auch auf YouTube folgen. Wir haben jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme schon über 1000 Abonnenten und hätten uns das tatsächlich nicht wirklich träumen lassen. Falls ihr Ideen habt für Themen hier in dem Podcast, wir haben ja vorhin schon mal angesprochen, dann schreibt uns via Facebook, Instagram oder eine E-Mail.
Oder einfach unter das letzte YouTube-Video, geht auch immer.
Genau, also. Insgesamt Fragen könnt ihr da auch immer kommentieren. Genau, könnt natürlich auch explizit auf den Podcast eingehen. Und was ich noch sagen wollte, war, ihr könnt uns ja auch bei Facebook, glaube ich, geht das ganz gut, eine Sprachnachricht schicken, falls ihr zu irgendeinem Thema euch mal äußern wollt. Und dann können wir eventuell diese Sprachnachricht auch in den Podcast integrieren. Aber auch da, um mit euch in Zukunft ein bisschen besser zu interagieren, werden wir uns noch einige Dinge einfallen lassen. Und auf jeden Fall wollen wir euch damit einbeziehen.
Genau, dann auch von mir. Würde ich sagen, macht's gut. Würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, ob jetzt bei YouTube oder hier im Podcast. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und wie immer natürlich allzeit
Good Darts.